Lass mich mit folgendem Gedanken einsteigen. Das Reich Gottes ist im Neuen Testament ja das Evangelium von Jesus Christus. Und Evangelium heißt gute Nachricht. Das heißt, wann immer wir vom Evangelium hören, ist die Predigt von Jesus, die Predigt des Reiches Gottes mit gemeint. Und ich will ganz bewusst das an den Anfang stellen, dass Evangelium eine gute Nachricht ist, dass das Reich Gottes eine gute Nachricht ist, weil ich weiß oder ich vermute, durch das, was ich predigen werde, könnte auch der Eindruck entstehen, dass es anders sei. Es könnte der Eindruck entstehen, Gott möchte uns etwas wegnehmen. Gott möchte uns mit dem Anspruch, dass er allein Herr ist, einschränken und uns Freiheit rauben. Und wenn in dir dieser Eindruck entsteht, dass das doch irgendwie unbequem ist und dass das Reich Gottes etwas Schlechtes für uns oder für dich sein könnte, dann nimm diesen Eindruck nicht an. Es stimmt nicht. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, was das Reich Gottes wirklich für uns bedeutet, dann werden wir merken, es ist eine Botschaft, die uns in der Freiheit hält und die das Gute von Gott für unser Leben beinhaltet. Denn Gott ist gut und das Kommen seines Reiches und die Einladung in sein Reich ist für jeden Mensch eine gute Nachricht. Vor einiger Zeit, jetzt am 14. Oktober, gab es die Saarland-Konferenz und wir hatten uns Rainer Harter vom Gebetshaus Freiburg eingeladen, der etwas über das Thema Radical Love gesagt hat. Und es ging um leidenschaftliche Nachfolge, um eine Nachfolge, die keine Kompromisse macht, sondern Jesus Christus im Zentrum sieht. Und etwas, was er sehr betont hat, ist, er hat uns sensibel gemacht auch für die Kultur, in der wir leben, dass diese Betonung der Nachfolge und dass es zuerst um Jesus, zuerst um Gott geht und nicht um uns. Er hat gesagt, das ist nicht unsere kulturelle Denkweise. Ich habe mir das angehört und ihr könnt das auch mal für euch so prüfen. Ich stimme dazu. Wenn ich gucke, was ist die Kultur, in der wir leben, dann merken wir, Individualität und Selbstverwirklichung stehen ganz automatisch im Zentrum unseres Denkens, wo es ganz leicht ist, dass es um uns geht. Und dann ist Gott in dieser Denkweise derjenige, der unser Leben verbessert, der sich um uns kümmert, der für uns da ist, der für uns sorgt, der für uns heilt und der unser Leben noch ein bisschen besser macht. Und natürlich ist es so, dass die Fürsorge Gottes und dass seine Liebe für uns auch für uns tätig ist, natürlich ist das auch wahr. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sich Gott nicht um unser Leben dreht. Er ist Gott. Er steht im Zentrum. Gott lädt uns ein, ja, er fordert uns dazu auf, uns auf ihn auszurichten. Und in dieser Situation, unserer kulturellen Landschaft, brauchen wir die Ausrichtung, die Predigt über das Reich Gottes. Mir ist das immer mal wieder in Gesprächen begegnet. Ich begegne echt gläubigen Menschen und sie begründen mir, wie sie leben. Auch zum Beispiel, warum es geht. Welche Bedeutung Gottesdienst zum Beispiel für sie hat, ne? Oder was sie machen, was sie nicht machen. Und ich merke bei den Gedanken, die ich da höre öfter, dass mir das fehlt. Ja, du hast mir beschrieben, was dir wichtig ist. Mir fehlt irgendwie, dass du mir beschreibst, was du glaubst, was Gott wichtig ist. Und wo das, was er gesagt hat, wofür sein Herz schlägt, etwas für dich bedeutet. Es ist so leicht, es könnte so schnell der Gedanke entstehen, was Gott will, ist für Gott nicht so wichtig, wie das, was wir wollen, weil er ja so auf uns konzentriert ist. Aber wenn wir uns diese Predigt vom Reich Gottes, von Jesus anschauen und ernst nehmen, dass er Gott ist, dann merken wir, Gott hat nie aufgehört, dieses Er ist Gott ernst zu nehmen und auch uns einzuladen, ihm nachzufolgen und seinen Willen an erste Stelle zu setzen. Und deswegen ist das mein Predigtthema. Jesus Nachfolge heißt, den Willen Jesu zu tun. Es geht nicht zuerst um uns, es geht um ihn. Lasst uns nun einen Bibeltext aus der Bergpredigt anschauen, in dem Jesus immer wieder genau darauf Wert legt. An mehreren Stellen sagt er das. Tut meinen Willen. Die Worte, die ich euch sage, folgt diesen Worten. Der Predigttext steht am Ende der Bergpredigt, 7. Kapitel, die Verse 15 bis 29. Und ich habe diesen langen Text in zwei Teile geteilt. Und ich lese euch jetzt den ersten Teil vor, Verse 15 bis 20 in der Basisbibelübersetzung. Jesus lehrt dort: Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe. Aber im Innern sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel? Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also gilt, an ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen. Ich lese bis Vers 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen frei heraus sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Macht, dass ihr fortkommt, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das ist der Text. Ich kriege immer ein bisschen Ehrfurcht, wenn ich diesen Text lese. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir erkennen hier, wie Jesus diesen Abschnitt aufbaut. Er beginnt mit einer Warnung vor falschen Propheten. Und dann beschreibt er, woran man diese falschen Propheten, die nicht in seinem Namen unterwegs sind, erkennt. Und er beschreibt auch Dinge, genau, erkennt. Dann kommt er allgemein, diese allgemeine Aussage in Vers 21 und daran anschließend ein Dialog mit den falschen Propheten, in denen er ihre Selbsttäuschung offenbart. Kernvers in diesem Abschnitt ist aus meiner Sicht dieser Vers 21. Was erfahren wir in Vers 21 über die Bedeutung des Willens Gottes? In Vers 21 macht Jesus es wirklich deutlich, es sind nicht Lippenbekenntnisse, die ihm wichtig sind, sondern Taten. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Die werden ins Himmelreich kommen oder die sind Bürger des Reiches Gottes. Wer zum Reich Gottes gehören will, wer an Jesus selbst Anteil haben möchte, muss den Willen seines Vaters tun. Das betont Jesus hier. Und Jesus hört an dieser Stelle nicht auf, sondern er führt dann einen Dialog mit denjenigen, die sich selbst als vollmächtige oder geistbegabte Nachfolger verstehen. Also es ist ein vorgestellter Dialog, ein Beispieldialog, den Jesus hier bringt. Und er versetzt uns in diesem Dialog an den Tag des Gerichts. Und dann sagt er, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen frei heraus sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Macht, dass ihr fortkommt, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ganz ehrlich, ich habe lange Zeit mit Unbehagen diesen Bibelvers gelesen. Weil ich habe mir die Frage gestellt, vielleicht kennst du das, bin ich gemeint? Kann mir das auch passieren, dass ich mich selbst täusche? Ja, ich erlebe Wirksamkeit auch Gottes in meinem Leben, aber das ist ja nicht das Entscheidende von Jesus. Also die, die dann in diesem Dialog am Ende der Zeit benannt werden, das sind ja Menschen, die von sich sagen, aber wir haben doch an Jesus geglaubt, also wir haben doch auch in seinem Namen wirksame Dinge getan. Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht und ich überlege, kann ich damit auch gemeint sein? Unbehagen. Lasst uns die Frage stellen, worauf kommt es Jesus nun an? Was ist sein Wille, den wir tun sollen? Was ist der Ausdruck des Reiches Gottes in unserem Leben, den er sich wünscht und den er auch sucht? Und wir merken, es sind nicht die Geistesbegabungen, es sind nicht die Kraftwirkungen, die für Jesus zählen. Prophetie, Befreiungsdienst und Wunder sind nicht das Kriterium, das ist nicht die Frucht, an der man erkennt, wer den Willen des Vaters tut. Das kann alles da sein und es war da. Jesus hat dem nicht widersprochen, aber er sagt, ich kenne euch nicht. Was ist die Frucht, auf die es Jesus ankommt? Es ist der Charakter Jesu, der in uns wachsen soll. Es ist die Kultur seines Reiches, die im Leben der Nachfolger Jesu und in der Gemeinschaft der Gläubigen Ausdruck findet. Diese Frucht ist der Wille Jesu für uns, dem wir folgen sollen. Das ist das, wo er die Priorität legt. Und man sieht das an mehreren Stellen im Neuen Testament, dass das für Jesus die Hauptsache ist. Nicht die Wirksamkeit, sondern diese Kultur, diese Frucht, dieser Charakter Jesu. Und im Zentrum steht das Gebot der Liebe. Jesus betont es an mehreren Stellen. Exemplarisch lese ich euch die Aussage von Jesus in Matthäus 22, 36 bis 40 vor. Jesus wird gefragt, je Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Und wie ein guter jüdischer Lehrer fasst er das, worauf es im ganzen Gebot ankommt, in folgenden Aussagen zusammen. Viele von euch kennen das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Es ist die ganzheitliche Liebe zu Gott, zu Mitmenschen und zu sich selbst, auf die es Jesus ankommt. Und die Nachfolger Jesu haben das aufgenommen. Und Paulus, der Apostel Paulus, schreibt das auch an mehreren Stellen, welche Bedeutung die Liebe hat, gerade auch welchen Vorrang sie hat im Vergleich zu den Taten, die wir auch im Namen Gottes tun können. Im Hohen Lied der Liebe macht er deutlich, dass all das Gute, das wir im Namen Jesu auch mit Vollmacht tun, nichts zählt, wenn die Liebe fehlt. 1. Korinther 13, Vers 2 schreibt er, oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Haben wir in deinem Namen prophetisch geredet? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Man kann hier eine Parallele ziehen zu dem, was Paulus hier schreibt. Aber er sagt, wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Merkt ihr diese Parallele zu dem, was Jesus sagt? Zuletzt lasst mich noch den Text lesen, in dem Paulus im Galaterbrief die Frucht des Geistes beschreibt. Die Frucht des Geistes und Galater 5, Vers 22 und Anfang von 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wie werden wir ein Mensch, der Jesus kennt und von ihm erkannt wird? Wie werden wir Nachfolger Jesu, die seinen Willen tun? Wie werden wir im Bild Jesu gesprochen zu einem guten Baum, der gute Frucht trägt und der nicht anders kann, der diese Frucht trägt, in dem der Charakter Jesu wächst und in dem die Kultur des Reiches Gottes sich entfaltet? Die Antwort ist das Evangelium des Reiches Gottes. Es ist die Einladung von Jesus, das eigene Königreich, in dem es zuerst um uns geht, sterben zu lassen. Jeder hat dieses Königreich. Jeder kommt mit diesem Königreich auf die Welt. Eure Kinder, wenn ihr Kinder habt, ihr merkt, dieses Königreich, das will auch gegen die Eltern. Ja, will ihre eigenen Sachen durchbringen. Und das kann sehr nachhaltig, sehr stark sein. Ne? So, wir kommen mit diesem eigenen Königreich auf die Welt. Und es ist die Einladung von Jesus, diesem eigenen Reich zu sterben. Zu sagen, ich will sterben, weil ich von dir in deinem Reich neu geboren werden will. Das ist die Einladung von Jesus. Wir dürfen diesem einen Königreich, in dem wir Gott sind, wir das vorgeben, sterben. Und er lädt uns ein, in sein Reich hineingeboren zu werden. Das tut der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist auch der, der uns hilft, dieses Wesen Jesu zu lernen und auch die Kraft gibt, dieses Wesen Jesu in uns zur Entfaltung zu bringen, beziehungsweise er macht das in uns. Und wenn du das so hörst, lass mich dich fragen, machst du da mit? Bist du dabei? Hast du diese Entscheidung getroffen in deinem Leben? Und ich weiß, viele von euch haben das. Ich will meinem Königreich sterben und in deinem Königreich Jesus leben. Und dann dürfen wir uns auch von Jesus helfen lassen. Das ist Nachfolge. Ich habe letztes Mal darüber gepredigt. Er bringt es uns bei. Er ist der, der uns das Bild ist, wie wir sein sollen und wie er uns gestalten wird. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist, der uns hilft, so auch zu sein. Ich habe mich entschieden, ich will dabei sein. Und ich freue mich für dich und ich freue mich für uns als Gemeinschaft, wenn viele von uns dazu Ja sagen. Denn das wird unser Miteinander als Gemeinde prägen. Wir selber werden es schmecken, andere werden es schmecken. Lass uns nun noch etwas weniger ausführlich zum zweiten Teil des Predigttextes gehen. Es ist das Gleichnis vom Hausbau. Ich lese ab Vers 24. Wer diese Worte von mir hört, sagt Jesus, und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Grund. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Grund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. So beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt, denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hat, ganz anders als bei den Schriftgelehrten. Sie hören das, sie bestätigen das. Und Jesus hat einen Anspruch. Er hat gesagt, was ich zu euch rede, lebt danach. Es ist ein Ausdruck meines Reiches, ein Ausdruck meines Willens, es ist ein Ausdruck meiner Kultur. Was gewinnen wir, wenn wir dem Willen unseres Königs Jesus folgen? Was ist die Folge davon, wenn das Reich Gottes in uns und um uns prägend wird? Und die Folge ist in diesem sehr einfach verständlichen Bild, das Leben bekommt Stabilität. Es wird widerstandsfähiger. Die Stürme des Lebens und die Herausforderungen des Lebens treffen alle Menschen gleich. Da sind Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen, nicht bevorzugt. Auch Gruppen haben die gleichen Herausforderungen. Da sind christliche Gruppen auch einfach soziale Gemeinschaften wie andere auch. Den Unterschied kann das machen. Folgen wir dem Wort von Jesus? Und wenn ja, dann gibt es dieses schöne Fremdwort, dann wird die Gemeinschaft, dann wird unser Leben resilient, widerstandsfähig. Es bleibt stabil. Das Reich Gottes, in dem der Wille Gottes, der Wille Jesu gesteht. Jesus stellt uns vor zwei Alternativen. Auf der einen Seite ist es das Reich Gottes, in dem der Wille Gott Jesu geschieht. Und auf der anderen Seite unser eigenes Königreich. Und hier ist eine Einladung. Er sagt, schau dir das Leben an. Schau dir meine Worte an, überlege, was passiert, wenn du dem folgst. Schau dir an, wenn du einfach nach deinem Königreich oder Menschen in ihren Königreichen leben. Welches Leben kommt dabei heraus? Ich lade dich ein. Ich möchte dir ein Fundament geben, das trägt, das in Ewigkeit trägt. Lebe mit mir als Fundament. Lebe in meinem Reich. Welches Reich willst du wählen? Ich habe das schon gesagt, ich will das Reich Gottes wählen. Viele von euch haben dieses Reich Gottes gewählt. Aber vielleicht bist du hier und du hast dich noch nicht entschieden, nach welchem Reich du leben willst. Vielleicht sagt dir das noch nicht so viel. Ich lade dich ein, lese in den Evangelien von Jesus, was er sagt über das Leben, wie wir sein, wie wir leben sollen. Und wisst ihr, es ist kein Geheimnis, dass gerade die Bergpredigt sehr anziehend ist von dem, was es ausdrückt, wie Leben funktioniert, dass nicht nur Christen, sondern auch Nicht-Christen sagen, diese Ethik, diese Art zu leben, diese Art gutes Leben zu beschreiben, ist besonders. Es wäre so schön, wenn Menschen so leben könnten. Und was ich liebe an diesem Beispiel mit den beiden Häusern, was Jesus hier am Ende der Bergpredigt nennt oder was er vorstellt, ist, dass die Liebe Gottes und das, worum es ihm wirklich geht, so schön zum Ausdruck kommt. Seine Worte sind eben nicht einengend, sondern lebenfördernd. Wir können ihm einfach vertrauen. Das ist die Einladung. Vertraut mir und macht diese Erfahrung. Letzter Gedanke, das ist ja das Thema, den Willen Jesu tun. Ja, Nachfolge heißt, den Willen von Jesus zu tun. Wie erkenne ich den Willen von Jesus? Wie erkenne ich denn den Willen des Vaters? Das erste ist wirklich, am Anfang steht diese Entscheidung. Willst du in diesem Reich leben oder nicht? Wenn du sagst, ich will es, dann hast du auch eine Motivation, dich damit zu auseinanderzusetzen, beziehungsweise du hast Gott die Einladung gegeben, dir das beizubringen. Es ist auch die Aufgabe des Lehrers, den Schülern beizubringen, wie sie die Aufgabe lösen. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn du ihm sagst, du bist mein Herr und mein Gott, ich will dir nachfolgen, dann ist es seine Aufgabe, dich da mitzunehmen. Und wir glauben an einen lebendigen Gott. Und er kann es tun und er wird es tun. Ein weiterer Gedanke, wie wir den Willen Gottes erkennen, ist einfach Gott anschauen. Mehr Gott erkennen. Und wir tun es am einfachsten, am klarsten und zuerst, indem wir die ganze Bibel wahrnehmen. Von 1. Mose bis Offenbarung. Die ganze Heilige Schrift gibt uns Zeugnis darüber, wer Gott ist und wie Gott ist. Und da gibt es Dinge, die er uns sagt, über die können wir uns freuen. Es gibt Dinge, die uns herausfordern. Es gibt Dinge, wo wir sagen, da verstehe ich Gott nicht. Und vieles andere mehr. Aber alles gehört zu diesem Bild. Und es führt uns in eine Reife, diesen Gott, der sich uns offenbart, der uns auch ein fremder Gott immer wieder mal ist, nicht immer mal wieder, der auch ein fremder Gott für uns bleibt, das einfach wahrzunehmen. Und das wird uns helfen, seinen Willen zu erkennen. Das dritte sind geistliche Übungen, in denen wir die Gemeinschaft mit Jesus kultivieren. Es ist die Verbindung mit Jesus, aus der die Kraft zu diesem neuen Leben kommt. Und Verbundenheit braucht eine Kultur, wo wir diese Verbundenheit leben. Das muss nicht nach einem Schema sein. Verschiedene Menschen haben verschiedene Wege, Verbundenheit mit Jesus zu kultivieren. Aber jeder von uns braucht das. Und ich wünsche jedem von uns, dass ihr eine Form findet, die ihr auch genießen könnt. Und die für euch funktioniert. Und ihr werdet auch die Erfahrung machen, manchmal wechselt die Form auch nach Lebensphase, auch nach Alter. Entdeckt das, was gerade für euch dran ist und was gut funktioniert. Und das letzte, ein letzter Gedanke dazu, lebe unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und auch hier wieder, der Heilige Geist, das ist jetzt, er ist wirklich Person. Und er ist wirklich wirksam. Und er nimmt unser Gebet ernst. Und das ist toll. Ich kann sagen, Heiliger Geist, und du kannst es auch. Ich habe mich entschieden, unter der Leitung an dich zu glauben, Jesus, und dir nachzufolgen, Jesus, Heiliger Geist, ich bitte dich, hilf mir, dieses Leben zu leben. Hilf mir, mein altes Wesen zu überwinden. Kämpfe du in mir diesen guten Kampf und bring du in mir die gute Frucht hervor. Hilf mir, den Willen Gottes zu erkennen, und deinen Willen, den ich erkannt habe, zu tun. Und da, wo ich dir widerstehe, überwinde mich. Amen. Das kann man beten. Das kannst du beten.